Das ist der Code de Tien, ein Stück vom Code de Tien. Code de Tien ist ein taiwanesischer Musiker, Popmusiker, der zurück ist auf China, so Mitte 80er Jahre. Das ist ein Hit von ihm, der wirklich ein Jahr sicher überall gleichzeitig und nacheinander überall gelaufen ist. Etwa 485 so. Der Code de Tien hat sich dann auch beteiligt an der Demokratiebewegung, war auf dem Tiananmenplatz, hat versucht, mit den Offizieren dort zu verhandeln. Sie sollen nicht einfahren, ist damit gescheitert und ist dann eigentlich nur entkommen, indem er sich totgestellt auf einer Bar mit zugedecktem Gesicht vorgetragen worden ist in ein Krankenauto und dann weg. Er ist, hat auch können emigrieren wie viele andere. Einer, der es gerade von Anfang an reingenommen hat, ist der Ren Van Ding. Er war 1944 verheiratet mit einer Tochter. Er hat Architektur und Ingenieur studiert und hat dann im Pekinger Frühling 1978-1979 sich sehr exponiert mit der Gründung von der Menschenrechtsliga. Die Erklärung der Menschenrechte von China ist am 5. Januar 1979 an die Mauer an der Sidanstrasse geklebt worden. Und er selber ist dann im April 1979 verhaftet worden, als er versucht hat, am genau gleichen Ort wieder ein Plakat anzukleben. Zwar ist er nie angeklagt worden und auch nie verurteilt worden, aber er hat dann gleich 4 Jahre lang im Knast in Peking verbracht und hat eigentlich nie Selbstkritik gemacht, wie das von ihm gefordert worden ist, und ist gleich freigelassen worden. Und er hat dann gemeint später, die haben einfach genug gehabt von mir, weil ich immer wieder das Gleiche gesagt habe und auf meine Ansichten beharrt habe. Er hat dann geschafft als Buchhalter und ist dann in Wangdans im Demokratie-Salon als Redner auftreten. Und er ist auch von Anfang an bei der Studentenbewegung im April 1989 dabei gewesen und hat auf dem Tiananmenplatz geredet. Die Rede ist für heute vor 2 Jahren ist die gehalten worden.
Seit dem 18. April wohnt Peking einem gewaltigen Ausbruch einer Protestbewegung für die Demokratie bei. Die Zahl der Teilnehmer ist so groß, dass sie mit der vom 5. April 76 Vorfall verglichen werden kann. Eigentlich sollte der Tod eines Ex-Generalsekretärs der chinesischen KP nicht in einer derart übertriebenen Weise gewürdigt werden. Es war wie beim 5. April-Zwischenfall vor 13 Jahren, als das Volk die Gelegenheit der Gedenkfeier für Zhou Enlai wahrnahm, um eine anti-autoritäre, anti-feudalistische Massenbewegung auszulösen. Es glich auch der Demokratiemauerbewegung von 1979, während welcher Hu Yaobang persönlich geraten hatte, dass die Leute nicht sofort verhaftet werden sollten. Aber schließlich wurden die führenden Köpfe der Bewegung doch verhaftet und verurteilt. In der jetzigen Bewegung richten sich die Gefühle, Gedanken und Ideen des Volkes gegen die Schwächen der ganzen soziopolitischen Struktur in China. Ich liebe meinen Lehrer, aber ich liebe die Wahrheit noch mehr. Die KP hat vor 10 Jahren die Begriffe wie Öffnung und Reform von der Demokratie-Mauer-Bewegung übernommen. Das Volk hat gewisse Verbesserungen und einige Freiheiten erlebt. Aber die 40 Jahre der monolithischen Herrschaft durch die KP haben zu zahlreichen Problemen geführt, die das Volk nun zu spüren bekommt. Die oberflächliche Ruhe und Stabilität in unserer Gesellschaft beruhte auf der allgemeinen Repression, auf dem Blut und Leben, der Freiheit und der Gesundheit von Millionen guter Menschen in diesem Land. Die Chinesen brauchen diese falsche Ruhe. Harmonie, Stabilität und Solidarität nicht. Es sind dies nicht die Ziele des Volkes, es sind die privaten Ziele der einen Partei. Die derzeitigen Reformen von Deng Xiaoping weisen ernsthafte Widersprüche auf, denn sie rütteln an der Alleinherrschaft der Partei und kollidieren mit den Ansprüchen auf private Einkünfte der Partei und der Regierungsbeamten. Die Lage ist die: Überall herrscht Gewinnsucht und Korruption. Das Gesetz wird missbraucht. Die Politik ist bankrott. Die Vorschriften und die Disziplin der Partei werden nicht eingehalten. Die Rechtschaffenheit ist verpönt. Die Inflation galoppiert, Diebstahl und Raub nehmen zu. Das Volk ist aufgebracht und das ganze Land bricht zusammen. Die Reformen laufen Gefahr, abgebrochen zu werden. Die neueren Bewegungen für die Demokratie in China hat sich in vielfältigen Formen zu Ausdruck gebracht. Versuche der demokratischen Parteien mitzuregieren in den 50er Jahren, Volksaufstände, die Kulturrevolution inbegriffen, die Revolte vom 5. April 76, die Demokratie-Mauerbewegung, die Studentenbewegung 86, die Petitionen 89 und die jetzige Bewegung. Wieder und wieder haben die Proteste und die Demonstrationen des Volkes die kommunistischen Herrscher gezwungen, ihre Fehler zu korrigieren und einen angebrachteren Kurs zu steuern. Immer wieder wurden die Krisen des Landes gelöst. Die Schwächen der Studentenbewegung 86 lagen in ihren diffusen Vorstellungen, die aus bloßen Slogans wie Demokratie, Menschenrechte und Pressefreiheit bestanden. Es existierte weder ein Aktionsprogramm, noch wurden langfristige Ziele formuliert. Die Anliegen der Massen, wie Inflation, Lohnerhöhungen etc., kamen nicht zum Ausdruck, weshalb die Bewegung die Unterstützung des Volkes verlor. In der Demokratie-Mauerbewegung und in der Studentenbewegung 86 wurden Arbeiter verhaftet und ins Gefängnis gesteckt. Die Lektion daraus lautet, dass unsere Organisationen zu klein und zu schwach waren. Die Studenten sollten deshalb die Arbeiter unterstützen. Nur wenn die vielen Millionen Arbeiterinnen und Arbeiter realisieren, dass ihre demokratischen Rechte ihnen nicht als Geschenk überreicht werden, sondern erkämpft werden müssen, wird die Produktion in China wirklich abgehen und die Aufgaben der Demokratisierung werden gelöst werden können.
Es war Instrumentalmusik aus dem Süden von China. Wir haben vorher Ren Wending, sein Text, der eigentlich, finde ich, sehr weitsichtig ist, im Gegensatz vielleicht zu dem von Wang Dan am Anfang. Der Ren Wending ist noch bevor das Massaker wirklich angefangen hat, bevor die Panzer auf dem Tiananmen eingefahren sind, von zivilen Polizisten verhaftet worden und ist jetzt im Januar zu 7 Jahren im Knast verurteilt worden. Wie steht es denn jetzt in China mit der wirtschaftlichen Situation? Es gibt zwei Einschätzungen und die sind ganz eigentlich sehr unterschiedlich. Natürlich die eine ist aus der Peking-Rundschau und die andere aus dem jetzt vom Krimkind im Dagi. Eigentlich hat sich China in dem Sinn wieder zugetan, dass es wieder schwieriger geworden ist, wirklich an zuverlässige Daten heranzukommen. Jedenfalls scheint es so zu sein, dass eine Art Bummelstreik im Gang ist in China, dass eigentlich Geld gehortet wird, dass die Waren auf dem Markt doch oft einen schlechten Qualitätsstandard haben. Die Peking-Rundschau ist wieder etwas geworden, wie sie war in der Kulturrevolution. Ein ganz trockenes Blatt mit einem Haufen Zahlen, die eigentlich nichts aussagen. Aber gleichzeitig haben sie eine Art von fast masochistischer Selbstkritik da. Sie schreiben zum Beispiel, die wirtschaftliche Effizienz von Unternehmen verringerte sich weiter. Eine 18,5%ige Abnahme gegenüber dem Vorjahr. Die Ladenhüter nahmen zu, die Zirkulationszeit der festgesetzten Umlaufmittel verlängerte sich, der erwirtschaftete Gewinn sank im Durchschnitt von 19,39 auf 13,76 pro 100 eingesetzte Yen. Die Arbeitsproduktivität der Vollbeschäftigten stieg nur um 0,8%. Die Qualität eines Teils von Produkten war instabil und deren Selbstkosten erhöhten sich weiter. Die Zahl der mit Verlust arbeitenden Unternehmen stieg und die Gesamtverluste vermehrten sich. Es hat einen Haufen Konkurs gegeben und so weiter. Eine von den Auswegen hat sich jetzt offeriert mit der chinesische Haltung gegenüber dem Golfkrieg, also dass sie da eigentlich voll auf die amerikanische Karte gesetzt haben und ihnen der chinesischen Regierung eigentlich der Golfkrieg wirklich sehr gelegen gekommen ist, um sich wieder weltfähig, weltkompatibel zu machen. Der Waffenexport ist etwas von der ganz wichtigen Industriezweig in China, sind eigentlich ist die Befreiungsarmee in China ein Waffenexporteur ersten Ranges. Die müssen ihre Gelder, eigentlich, die sie einsetzen für die Armee, aus dem eigenen Exportgeschäft finanzieren. Ja, ein Versuch, ein zweiter Versuch, sich weltfähig zu machen, auf der einen Seite, und dann vor allem die serbelnde Wirtschaft wieder in Gang überzukommen, ist die Ernennung von zwei neuen Vizepremiers. Der Zhu Rongji ist Vizepremier geworden und er ist eigentlich einer, wo man würde meinen, ist ein Technokrat, er versteht etwas von Marktwirtschaft. Er ist mit 1986 als Delegationsleiter einer Wirtschaftsmission in Deutschland und in Frankreich gewesen und steht für eigentlich den Reformflügel in der Partei. Er hat in Shanghai sehr viel Erfolg gehabt und soll jetzt mithelfen, eigentlich die marode Wirtschaft da zu sanieren. Auf der anderen Seite, also so eigentlich das Gegenzeichen, ist eine andere Ernennung zu einem Vizepremier von Zhou Jiahua. Der ist ein Elektroingenieur wie der Li Peng und steht für Marktwirtschaft und ziemlich rigorose Durchsetzung von so Sanktionen gegen ausufenden Markt gewissermaßen. Die zwei Ernennungen sind so eigentlich widersprüchlich und es läuft auf ein Bad raus zwischen diesen zwei Flügeln, wo allen klar ist, etwas muss passieren, aber niemand getraut sich zu sagen jetzt genau was. Da denken Sie an Ping, wo sicher hinter Zhu Rongji, dem ehemaligen Bürgermeister von Shanghai, steht. Er hofft natürlich, dass sein Projekt von der vier Modernisierungen dank so jemandem wirklich jetzt kann, in Kraft gesetzt werden. Ja, jetzt machen wir noch mal ein Stück Musik. Das war wieder ein Schlager, ein richtiger, süßlicher chinesischer Schlager. Ich werde jetzt langsam zum Schluss kommen, dem China, kleinen Rundblick. Eine der Hoffnungen ist natürlich, dass wenn jemand von diesen Gerontokraten, von diesen Kreisen in der chinesischen Führung stirbt, dass dann alles anders wird. Der Yang Shang-Kun, der ein Interview gegeben hat, dem Salisbury, das ist ein Journalist, ein amerikanischer, der das Buch geschrieben hat über den Langen Marsch und in diesem Buch auch schon lange Gespräche geführt hat mit dem Yang Shang-Kun. Yang Shang-Kun ist die Vorsitzende jetzt von der Militärkommission und eigentlich der zentralen Machtstellung in der chinesischen Hierarchie. Das ist die Kommission von der Partei, die die Aufgaben von der Armee lenken und geben. Der Yang Shang-Kun hat gesagt, dass in der Welt diskutieren ein paar Leute speziell darüber, was nach Deng Xiaopings Ableben passieren wird. Herr Salisbury, ich sage Ihnen, dass die Leitprinzipien, die von Deng Xiaoping aufgestellt wurden, richtig, lebenskräftig und tief im Herzen der Massen verankert sind. Auch nach seinem Hinscheiden wird die Leitlinie von Reform und Öffnung nach außen nicht geändert, sondern nur weiterentwickelt und vervollkommnet werden. Merken Sie sich bitte diesen Punkt. Warum meint er, warum sagt er, ist das Konzept von Deng Xiaoping, die vier Modernisierungen, so stark verankert in China? Warum meint er, dass er mit dem Kurs, der eingeschlagen worden ist im 89, dass sie da durchkommen? Es hängt zum einen damit zusammen, dass das Konzept von Zhu Enlai und Deng Xiaoping schon eben in den 60er Jahren entwickelt worden ist und dass während der Kulturrevolution das schon mal gefördert war und dann beim Ende, gegen Ende von der Kulturrevolution ist Deng Xiaoping wieder ab Macht geholt worden, um eigentlich die Wirtschaft wieder zu beleben, die vier Modernisierungen fortzuführen. Und dass jetzt der Li Peng, eben ein Adoptivsohn von Zhu Enlai, der Garant ist dafür, dass der Geist vom Langen Marsch über den Zhu Enlai zum Li Peng eben am Leben bleibt. Und das ist eigentlich der Lange Marsch. Und die Leute, die dort dabei waren, sind eben immer noch sehr starke, fast mythische Personen, die eben wirklich auch noch Macht haben. Auf der anderen Seite ist eine Opposition unorganisiert, wie es scheint. Es gibt sogenannte Reformer, die sind auch jetzt noch in höheren Positionen. Und es sieht alles so aus, als sei es ein Lavieren zwischen den Kräften für einen starken Plan und den Kräften für eine starke Marktwirtschaft. Im Ausland gibt es die Föderation Demokratisches China, wo im letzten Jahr mit einem Radioschiff hat wollen, zum einjährigen Gedenktag vom Massaker auf dem Tiananmenplatz auf China wollen senden. Ist dann einer auf Zürich und der hat dann erzählt, was er dann den Chinesen wollte sagen und die Kassette sei schon parat und die würden dann dort rausfahren und wenn sie gestört würden, Störsender, dann hätten sie schon andere Frequenzen und so weiter. Das war alles sehr gut geplant. Und dann, wo das Schiff auslaufen sollte, war der Sender nicht an Bord. Und wo man den Sender an Bord nehmen sollte, hat es im ganzen asiatischen Raum keinen einzigen Hafen gegeben, wo das wäre möglich gewesen. Das heisst, alle Länder von Taiwan, Singapur, Hongkong sind von Peking natürlich her unter Druck gesetzt worden. Nein, der Sender kommt nicht an Bord. Das Schiff hat müssen am Schluss verkauft werden, damit die Besatzung überhaupt wieder zurück können auf Frankreich. Und das Ganze hat in einem Debakel geendet. Seitdem hat man eigentlich, was ich weiß, nicht viel gehört von der FDC. Und es ist in Hongkong eine starke Bewegung noch da. The Hong Kong Alliance in Support of Patriotic Democratic Movement in China, wo regelmäßig Demonstrationen macht. Der Punkt an dem Ganzen ist wahrscheinlich schon der, dass die Entwicklung in China eben nicht ein dramatisches Scheidnehmen von der kommunistischen Partei wird sein. Die wird nicht wie in Rumänien einfach in nichts aufgelöst werden können. Und auf der anderen Seite wird es auch kein Militärstaat, totalitären Staat geben, wie das war unter dem Stalinismus oder in der Kulturrevolution, sondern sie werden sich nach vorwärts lavieren und darauf zählen, dass eben die Bauern in China jetzt gerade mit der Rekordernte 1990 so weit zufrieden sind, und das ist eben die Mehrheit von der Bevölkerung in China. Guten Abend.
Zum Schluss des heutigen Asin-Sendung kommen wir zum allmonatlichen Medienrückblick. Was eindeutig im Zentrum der Berichterstattung zum asiatisch-pazifischen Raum stand, war Gorbatschows Besuch im sogenannten Fernen Osten. Nachdem Gorbatschow nun 3 Tage in Japan weilte, befindet er sich zurzeit in Südkorea. Besondere Bedeutung wurde Gorbatschows Besuch in Japan beigemessen, ist es doch laut NZZ der erste Besuch eines Kremlsführers in Japan. Dieser Besuch wurde gerne im Licht der sogenannten weltweiten Entspannungspolitik gesehen. Gorbatschow hat jedoch ganz konkrete Pläne im asiatisch-pazifischen Raum. So will er sich einerseits mit den Wirtschaftsmächten der Region verbünden und hofft auch auf wirtschaftliche Hilfe und enge Zusammenarbeit mit entsprechendem Austausch von technischem Know-how. Auf der anderen Seite will er den politischen Einfluss der UdSSR in dieser Region sicherstellen. Zu diesem Zweck sieht er die Gründung einer Sicherheitskonferenz für den asiatisch-pazifischen Raum vor, zu vergleichen mit der Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Als wichtigste Mitglieder in dieser Sicherheitskonferenz sieht er Japan, die USA, China, Indien und natürlich die UdSSR. Wenn diese Großmächte die Richtlinien festgelegt haben, sollen alle anderen Staaten in der Region mit einbezogen werden. Doch Gorbatschows Idee erhielt schon bei seinem ersten Zusammentreffen mit dem japanischen Ministerpräsident Kaifu eine Absage. Er machte die Rechnung ohne den japanischen Geschäftssinn und Nationalstolz. Für Japan steht nach wie vor der Territorialstreit um die vier südlichen Kurileninseln, die Ende des Zweiten Weltkrieges von der Sowjetunion erobert wurden, im Vordergrund. Im Vorfeld des Treffens sah es so aus, als ob ein Tauschhandel die Kurileninseln gegen riesige Kredite an die USSR zustande kommen könnte. Doch dem stand laut NZZ der Geschäftssinn Japans im Wege. Japan ist angesichts des Chaos und der düsteren Wirtschaftsvoraussichten der Sowjetunion nicht bereit, größere Beträge in der UdSSR zu investieren. Andererseits ist Gorbatschows Position innenpolitisch viel zu schwach, als dass er die Kurileninseln abtreten könnte. Auch von einer asiatischen Sicherheitskonferenz wollten weder der japanische Premier noch das japanische Parlament viel wissen. Laut NZZ war Gorbatschows Besuch in Japan also eher ein Misserfolg als ein Erfolg. Doch nicht nur Gorbatschow schwebt ein Bündnis im asiatisch-pazifischen Raum vor. Auch der malaysische Ministerpräsident Mahathir Mohamad hat die Idee einer ostasiatischen Wirtschaftsgruppe. Dabei geht es weniger um politische und militärische Kontrolle als um die wirtschaftliche Zusammenarbeit, so mehr als ein Gegenpol zur EG oder der Freihandelszone Kanada, USA und Mexiko. Er sieht jedoch eher die ASEAN-Staaten Brunei, Indonesien, Malaysia, Philippinen, Singapur und Thailand als Kern einer solchen Wirtschaftsgruppe. Doch auch diese Idee ist auf wenig Interesse gestoßen, da die Konkurrenz unter den ASEAN-Staaten zu groß ist. Sie alle exportieren den größten Teil ihrer Güter nach Europa, der USA und Japan. Dabei bilden sie eine harte Konkurrenz zueinander, da sie oft die gleichen Produkte exportieren. Der Handel unter den einzelnen Ländern nimmt einen weit geringeren Stellenwert ein als beispielsweise in der EG. Das war natürlich noch nicht alles, was die Medien zum asiatisch-pazifischen Raum zu berichten hatten in diesem Monat. Interessantes war ein Tagesanzeiger-Interview vom 15. April mit dem malaysischen Direktor des Institutes for Strategies and International Studies, ISIS, zu entnehmen. Er will wissen, dass die UdSSR ihren vergleichsweise kleinen Militärstützpunkt in Khan Ran, Südvietnam, bis 1992 räumen wollen. Mit diesem Stützpunkt hat die USA immer ihre riesigen Militärbasen auf den Philippinen gerechtfertigt. Trotzdem sieht aber der Direktor von ISIS keine Chance, dass die USA ihre massive Truppenpräsenz von 100.000 Soldaten in Südkorea, Japan und auf den Philippinen abziehen wird. Das würde eventuell eine militärische Aufrüstung Japans zur Folge haben. Und das wollten die meisten asiatischen Regierungen nicht. Japan also als neues Alibi für die US-Militärpräsenz im asiatisch-pazifischen Raum, laut Tagesanzeiger auf jeden Fall. Nicht so großen Wirbel würde über den offiziellen Besuch von Bundesrat de la Mura Anfang dieses Monats in Südkorea veranstaltet. Der Hauptzweck dieses Besuchs waren auch wirtschaftliche Interessen. Im Vorfeld des Besuches hat die Wirtschaftskammer Schweiz-Korea vor Wirtschaftskreisen ausführlich informiert über die wirtschaftlichen Entwicklungen in Südkorea. Dabei ging es, wie dem NZZ-Wirtschaftsteil zu entnehmen ist, vor allem darum, die Möglichkeiten, die Südkorea dem schweizerischen Kapitalmarkt bietet, schmackhaft zu machen. So will Südkorea seinen Markt vor allem im Dienstleistungsbereich wie Banken, Versicherungen und Transportwesen öffnen. Seit Anfang Jahr seien Reisegesellschaften in Südkorea mit einem ausländischen Kapitalanteil von bis zu 100% gestattet, was einem totalen Ausverkauf der einheimischen Wirtschaft gleichkommt. Da will sich das Schweizer Kapital natürlich nicht entgehen lassen. In diesem Zusammenhang ist zu erwähnen, dass Südkorea nicht nur auf wirtschaftlicher Ebene große Pläne hat, sondern auch auf militärischer. Sie haben nämlich trotz großem Handelsbilanzdefizit bei der US-amerikanischen Firma General Dynamics sage und schreibe 120 F-16 Kampfflugzeuge bestellt. Und zum Schluss noch drei Kurzmeldungen. Frauenhandel anscheinend nicht nur mit Frauen aus der sogenannten Dritten Welt, sondern auch mit jungen, weißen, vorzugsweise blonden Frauen aus Australien. Die NZZ vom 4. April berichtet, dass in einem Touristengebiet in Queensland in den letzten 9 Monaten 754 Frauen im Alter von 15 bis 25 Jahren gekidnappt wurden. Die Polizei vermutet, dass viele dieser jungen Frauen an arabische Harems oder an Bordelle in Japan, Taiwan und Hongkong und Thailand verkauft werden. Für die Frauen werden bis zu $300.000 bezahlt. Die Polizei von Queensland hat nun die japanische Polizei um Unterstützung zur Bekämpfung des Frauenhandels gebeten. Erst im letzten Asin, Ende März, haben wir über den Fastgau in einem japanischen AKW im Schatten des Golfkrieges berichtet. Unter vermischten Meldungen berichtet die NZZ vom 4. April erneut um einen Unfall in einem AKW bei Tokio. Das Kühlwasser sei plötzlich abgesunken und dadurch sei der Reaktor automatisch abgestellt worden. Zum Schluss noch ein Reisetipp für diejenigen, die schon ihre Sommerferien planen. Auch Vietnam will sich am Riesengeschäft mit den weißen Bäuchen, die sich an der tropischen Sonne bräunen wollen, beteiligen und an der Bucht von Tonkin Hotels und Restaurants bauen. Aber wie meistens bei solchen Vorhaben wird nicht nur Vietnam vom Tourismuskuchen absahnen, sondern auch Firmen aus Hongkong, Taiwan und Frankreich, die bei der Erschließung des Gebietes für den internationalen Tourismus mithelfen sollen.
möchte hiermit Asins Stimmen aus dem Asia-Pazifik-Raum abschließen. Noch möchte ich unsere Adresse durchgeben, und zwar auch, dass alle Sendungen bei Radio Lora bestellt werden können. Und die Adresse wäre Asin, CO Radio Lora, Postfach 765 8026 Zürich. Auch das Postcheckkonto ist der Rede wert, und zwar PC80-21-0397-2. Wir verabschieden uns vom Asin.